Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Hast du eigentlich schon mal was vom Cassandra-Effekt gehört? Wenn nicht, hast du es aber sicherlich schon mal gefühlt. Und zwar, zuerst gehen wir mal ein bisschen so in den Ursprung und in die Mythologie. Und falls du Mythologie irgendwann mal, vor allem als Kind oder Teenager, auch als Special Interest oder Hyperfixation hattest, dann schreib's doch mal hier unter den Podcast. Würde mich freuen, das mal zu lesen, ob es nicht nur mir so ging. Okay, also let's go. Und zwar, der Begriff, der stammt ja aus der griechischen Mythologie. Also griechische Mythologie sowieso super witzig, liebe ich ja. Naja, jedenfalls, Cassandra war eine trojanische Prinzessin und die erhielt von Apollo die Gabe der Weissagung. So, gleichzeitig wurde sie aber verflucht, sodass ihr niemand geglaubt hat. So, das heißt, sie hat dann halt den Untergang Trojas vorausgesagt, aber alle haben gesagt so, ja, nee, bildest du dir ein und so und ja, haben sie dann halt ignoriert. Und der Cassandra-Effekt beschreibt halt in der Psychologie, dass man ja einfach Dinge oder irgendwelche Muster sieht oder sozusagen halt irgendwelche Ereignisse voraussagt und es glaubt einem niemand und dann ist man halt so in so einer Ohnmachtsposition, weil man sich denkt so, ja, das wird voll die absolute Katastrophe, so Leute, hört mir doch mal zu und dir glaubt niemand und das ist halt ein richtig, richtig beschissenes Gefühl. So, und jetzt denk mal ganz kurz darüber nach, ob dir das auch schon mal passiert ist, irgendwann mal vor kurzem oder vielleicht schon länger mal in deiner Vergangenheit oder wie oft ist dir das halt vielleicht schon mal passiert, dass du irgendwie gesagt hast so, du hast vielleicht mal jemanden kennengelernt oder irgendwie jemand kam halt neu in deine Freundesgruppe und so und du hast halt ganz schnell gemerkt so, irgendwas stimmt hier nicht mit der Person oder sonst irgendwie, wenn sich vielleicht auch irgendwelche Paare trennen oder sonst irgendwelche ganz subtilen Sachen, die du schon sehr schnell erkannt hast und dann sozusagen in Anführungsstrichen schon vorausgesagt hast und dein ganzes Umfeld hat halt gesagt so, nee, bildest du dir ein oder du bist verrückt oder mal doch nicht den Teufel an die Wand und lauter solche Sachen. Und du denkst so, ey, das ist aber so offensichtlich, es liegt doch 1:1 auf der Hand. Wie könnt ihr das nicht sehen? Dieses Gefühl zu haben, dass niemand einen glaubt und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute da hier in ihr Verderben rennen, ist vielleicht ein bisschen zu ja, spooky oder zu krass ausgedrückt. Aber schon ein bisschen. Und dann denkt man sich so, ja, aber Leute, hört doch mal zu. Anyway, ich wollte nämlich eigentlich erst den Podcast einführen mit so, ja, wenn du halt so diese Muster kennst, so als hochsensible Person und so. Und dann will ich sagen so, haha, denn bei mir wäre dann auch der Cassandra-Effekt, wenn ich schon seit Jahren sage, Hochsensibilität als einzelne Neurodivergenz gibt es so nicht, sondern es ist dann halt einfach nur ein Cluster von Merkmalen, die dann aber eher bei einer ADHS oder Autismus oder Hochbegabung oder halt im Mix vorkommt. Naja, jedenfalls herzlich willkommen zur heutigen Folge Gerechtigkeitssensitivität, denn ich habe mal jetzt so in Deutschland beziehungsweise so die ganzen Content-Creator und Creatorinnen, denen ich so folge, mal angeschaut. Und das Thema wurde noch gar nicht so richtig behandelt oder so in der Tiefe oder häufig. Und von daher dachte ich mir so, ja, mache ich das heute mal. Denn was mir nämlich aber mal aufgefallen ist, dass viele der ja, Hochsensibilitätscoaches genau dieses Merkmal immer bei Hochsensibilität anbringen. Und ich denke mir so, nein, es ist einfach, das ist halt vielleicht anekdotische Evidenz, ja, aber es gibt im Bereich der Hochsensibilitätsforschung, also der sensorischen Verarbeitungssensitivität, gibt es noch keine wissenschaftlichen Befunde, Erkenntnisse, Studien und so weiter. Aber zum Thema Gerechtigkeitssensitivität und ADHS und oder Autismus. Und wie gesagt, du kannst dir ja mal den Spaß machen. Such das einfach mal, Justice Sensitivity, ADHD, Autism, da findest du Studien, da findest du Fachbeiträge, da findest du Blogartikel, da findest du ganz, ganz viel. Und ich habe es halt, wie gesagt, aber auch so in den letzten Jahren, als ich keine Ahnung, wie viele dieser ganzen Hochsensibilitätsbücher, die es derzeit schon auf dem Markt gibt, durchgeguckt habe, da kam das auch immer vor. Und wie gesagt, es gibt aber noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist einfach wirklich bloß anekdotische Evidenz. Und da sehe ich halt einfach dieses Ding, dass, oder dieser Begriff ist mir letztens mal so gekommen, du kennst vielleicht so diesen Begriff kulturelle Aneignung, und ich sehe das so ein bisschen in dieser HSP, also dieser Hochsensibilitätsbubble, wenn die bestimmte Eigenschaften oder Merkmale von ADHS und Autismus halt übernehmen und sozusagen ja, durch das Hochsensibilitätsding, also durch diese Bezeichnung und dieses Konzept, dass es ja bloß ein Persönlichkeitsmerkmal ist, aber dann halt so positiv frame, ne? Weil letztendlich kann aber diese Gerechtigkeitssensitivität, die kann auch schon echt super belastend sein. Und ich habe da jetzt bei meiner Recherche zu dem Thema tatsächlich auch eine ganz spannende Studie gefunden, die hat so mehrere Arten oder Typen von dieser Gerechtigkeitssensitivität halt unterschieden hat. Da gibt es einmal diese Opfersensitivität, also dass man wütend wird, wenn man halt selbst benachteiligt wird. Ja, dann gibt es die Beobachtersensitivität, das heißt, dass man sich natürlich aufregt, wenn man mitbekommt bei jemand anders, der oder die ungerecht behandelt wird. Ja, also das ist dann so ein klassischer Gerechtigkeitsreflex, wenn man halt einfach diese Gerechtigkeitssensitivität hat. Dann hat man, oder dann gibt es den Begünstigten, die begünstigte Sensitivität. Das heißt, dass man so ein Schuldgefühl entwickelt, wenn man von einer Situation profitiert, die für andere ungerecht ist. Ne, das ist auch so ein bisschen wie, oder ein Beispiel davon wäre, dass wenn man sagt, hey, ich bin hochmaskierend, so irgendwie kriegt man da so voll dieses Schuldgefühl, ja, weil man sich denkt, so ja, es gibt ja dann auch andere neurodivergente Menschen mit ADHS und Autismus, die können halt nicht so gut maskieren, und auch trotz dessen, dass es uns unglaubliche Ressourcen und Energien zieht und dass es halt, ich sage jetzt mal, auch unser Burnout-Risiko extrem erhöht, wenn wir maskieren, ist es gleichzeitig so, also meine persönliche Meinung, dass es ein Privileg ist. Also wenn ich halt nicht so gut maskieren könnte, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht jetzt da, wo ich jetzt bin, ne? Muss man einfach so sagen. Und dann gibt es halt zuletzt noch die Tätersensitivität. Also das ist so diese emotionale Reaktion, die kommt, wenn man selbst ungerecht handelt. So, und das habe ich auch. Und da muss ich, da musste ich so lachen innerlich. Und zwar, ich habe Angststörungen so, und ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also klar, einmal so wegen der RSD, also der Ablehnungs- und Kritikdysphorie, also AKD, wie ich das auf Deutsch abkürze, ja, dass ich halt da eher diese Angstzustände habe. Aber damals, als es mit meinem Burnout damals angefangen hatte, da war ja meine erste Diagnose halt generalisierte Angststörung. Und das war zu dem Zeitpunkt halt auch komplett richtig, weil ich hatte ja plötzlich vor irgendwie fast allem Angst, ja. Aber was mich halt auch schon so mein ganzes Leben lang begleitet, ist halt einfach die Angst, wenn ich irgendwas falsch mache. Weil ja, Überraschung, natürlich habe ich schon unzählige Male in meinem Leben diese Situation gehabt, dass ich auf mein Fehlverhalten angesprochen wurde und dann kritisiert wurde, abgelehnt etc. pp. So, aber jetzt kommt's. Und zwar, ich weiß nicht, ob das halt auch mit, ich sage jetzt mal so, Schwarz-Weiß-Denken bei Autismus zu tun hat und dann halt auch diesen Festhalten an Regeln. Denn, und zwar, wenn ich in Potsdam mit dem Fahrrad unterwegs bin und dann halt in die Innenstadt fahre, dann gibt's halt an der einen Ampel, gibt's halt so, die sind ja diese ganzen weißen Streifen, ne? Also Fahrbahnstreifen und so. Und da gibt's so ein kleines Kästchen an der Ampel, wo man sich mit dem Fahrrad reinstellen kann. So. Und wenn jetzt aber schon an der Ampel so 2-3 Autos dastehen, dann schaffe ich das nicht aufgrund meiner Angststörung oder dieser Gerechtigkeitssensitivität, ja, weil ich mir denke, ich tue jetzt hier was Unrechtes, dass ich einfach mal um diese 1, 2, 3 Autos, ich sage jetzt mal, rechts vorbeifahre und mich dann in dieses Kästchen stelle, auch wenn nichts kommt, also die Bahn frei ist und so weiter und da kein Risiko besteht und auch keine Kinder in der Nähe sind, die sich das abgucken können, ja, denn Also der Fahrstreifen ist ja durchgezogen. Da darf man nicht drüber fahren. So. Und ich habe das mal wirklich festgestellt. Da habe ich irgendwie mein ADHS-Medikament genommen. Und da habe ich richtig gemerkt, was es für einen positiven Effekt hat, auf meine Angststörung hat. Denn es unterdrückt meine Angststörung in gewissermaßen. Denn ich bin, wie gesagt, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auch da Straße runtergefahren. Und dann habe ich da die Autos stehen gesehen an der roten Ampel. Und dann konnte ich einfach so über diesen durchgestrichenen weißen Fahrstreifen fahren und mich da vorne in dieses kleine Fahrradkästchen stellen, um zu warten, bis die Ampel grün wird. So, und das war halt einfach so eine Epiphanie, weil ich mir dachte so, was zum Teufel, ich kann das sonst nie. Ich krieg da richtig Beklemmung, wenn ich nur den Gedanken daran habe, so, na eigentlich, es kommt ja hier nichts, eigentlich kann ich auch hier mal schnell die paar Autos überholen. Und gleich dann halt vorne, ne, bin ich da und dann ist alles easy. Ich krieg das überhaupt nicht hin. Aber als ich das ADHS-Medikament mal eines Tages da genommen hatte, war das weg. Und ich will das auch mal zukünftig auch weiter ausprobieren, falls mir noch irgendwelche anderen Sachen so einfallen, wo ich mir denke, da habe ich sonst eigentlich Probleme mit meiner Angststörung. Ob ich dann das halt einfach mal ausprobiere, ob das in diesen Fällen dann auch hilft. Anyway, ich glaube, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Ach so, ja, das war jetzt bloß mein Beispiel zur Tätersensitivität, ja. und ich denke mir dann so, wenn man sich das heutige Weltgeschehen anguckt, Leute, ihr braucht einfach mal ein bisschen mehr Tätergerechtigkeitssensitivität, damit ihr checkt, was ihr eigentlich für einen Scheiß macht. Aber naja, das ist dann wohl Utopie in meinem Kopf. Eine spannende Überschneidung, die ich aber schon festgestellt habe, auch so während meiner Feldforschung und dann Abgleichung mit den ganzen Studien, ist halt das Thema Opfersensitivität, ja, was mit Hochsensibilität korrelieren kann. Denn ich habe ja auch mal vor Jahren eine Studie gefunden, die, wo sich angeguckt wurde oder ja, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich angeschaut haben, wie so Social-Media-Gruppen, wie zum Beispiel bei Facebook oder irgendwelche anderen sozialen Gruppen im Internet zum Thema Hochsensibilität, wie da so der Vibe ist, wie die Leute miteinander umgehen und so. Und dann haben die halt auch einen Test gemacht mit den Leuten, haben die da eingeladen und da kam halt raus, dass sehr viele von diesen Menschen in diesen Hochsensibilitätsgruppen einen sehr starken Korrelationsfaktor hatten mit einer vulnerablen narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das ist dann wiederum auch eine Neurodivergenz, ja, also auch Narzissmus ist eine Neurodivergenz, ne, also das will ich auch mal aufklären, ne, gehört auch so ein bisschen wieder zur Gerechtigkeitssensitivität, weil das muss man auch mal den Menschen so ein bisschen mehr beibringen oder das betonen. Neurodivergenz ist alles, was gesellschaftlich abweicht. Und da gehören nun mal halt auch Persönlichkeitsstörungen dazu, wie Narzissmus und Borderline und so weiter. Na, das sind dann zwar erworbene aufgrund von Trauma, aber die gehören zur Neurodiversität mit dazu. Denn die Neurodiversitätsbewegung, die setzt sich ja halt dafür ein, also die Menschen, die dafür kämpfen, setzen sich dafür ein, dass alle Menschen, die in irgendeiner Weise neurodivergent sind, am täglichen Leben teilhaben können, dass sie Inklusion erleben und viele andere Sachen und dass sie halt nicht diskriminiert werden. Genau, das kurz mal bloß dazu. Na, jedenfalls die vulnerable narzisstische Persönlichkeitsstörung. Na, also da geht es dann darum, so ja, alle sind schlecht, alle sind gegen mich und das könnte dann auch wiederum mit dieser Gerechtigkeitssensitivität einhergehen. Ja, also vor allem diese Opfergerechtigkeitssensitivität, dass man, was glaube ich halt aber auch wiederum, wenn man das jetzt ausweitet, wieder auf das Thema ADHS, was dann wieder gleichzeitig mit der Ablehnungs- und Kritikdysphorie kommt. Ne? Also dass man da auch neutrale oder sachliche Kritik sich sehr schnell annimmt persönlich und sich persönlich angegriffen fühlt und da halt einfach diese emotionale Reaktion sehr schnell hat, dass man sich unfair behandelt vielleicht auch fühlt. Aber da fällt mir ein, ich wollte ja noch so ein paar Sachen sagen zu dem Thema, dass das halt auch einfach krass belastend sein kann. Ne? Weil zum Beispiel, was ja auch so ein Thema ist, was in gewisser Weise auch bei ADS, Autismus und Hochsensibilität auch diskutiert wird, ist einfach das Thema Weltschmerz. Ja, oder ich glaube auch bei Hochbegabung, habe ich das schon mal gelesen, dass wenn man das einfach so stark kognitiv verarbeiten kann, was in der Welt los ist und wie unfair das alles ist und wie furchtbar und horrific und alles, dass man da halt diesen Weltschmerz entwickelt, was meiner Meinung nach, klar, also absolutes Zeichen und Merkmal ist von Gerechtigkeitssensitivität, ne, von diesem Bystander Sensitivity, also wenn man das halt beobachtet. Und das könnte natürlich sogar auch noch schlimmere Ausmaße halt für das Individuum bedeuten. Das bedeutet, wenn man so eine starke Gerechtigkeitssensitivität hat, sodass man so krass angetrieben wird, sich sogar selbst in Gefahr zu bringen, dann ist es halt schon wirklich was echt Schädliches. Weil ich sag mal so, Stereotyp in der Gesellschaft ist natürlich Gerechtigkeit so ein hoher Wert und Moral und dies, das, ne, und eine Justice League und wir wollen alle total moralisch und ethisch einwandfrei handeln und so, aber eigentlich, wenn man sich das mal richtig vor Augen führt, ist unsere ganze Welt ungerecht, ja, und ne, da komme ich jetzt auch gerade wieder auf den Punkt, warum ich ja auch meine Aufklärung mache, aufgrund des Gender Health Gaps, ja, da kann man sich natürlich auch sehr aufregen und sagen so, hey, da kickt meine Gerechtigkeitssensitivität, dass ich diesen Gender Health Gap, also dass halt Frauen in den ganzen Jahrhunderten und auch Jahrzehnten einfach nicht so beachtet wurden, wie sie es eigentlich hätten, ja, wie es legitim oder wie die es gebraucht hätten, ne? So, ich hatte, glaube ich, jetzt erst die Woche oder so wieder Social Media durchscrollt und so, und es wurden jetzt erst, ich glaube, die kompletten Nervenbahnen der Klitoris komplett kartografiert. Und da musste ich auch so ein bisschen lachen, weil ich meine, wir haben 2026, ne? so, und das, oder ich glaube halt auch Uterus und die Eileiter und alles, das soll ja auch ganz anders aussehen, als wie es sonst so in Biologiebüchern so beschrieben wird, beziehungsweise gezeichnet wurde, ja, und dargestellt wurde und so. Und es sind einfach so viele, ich meine, da könnte ich jetzt noch Stunden Ungerechtigkeiten in unserer Welt aufzählen, ne? Aber ich glaube, wir haben gerade genügend Sachen. Ich will da jetzt halt auch nicht irgendwelche Traumata oder sonst irgendwas triggern. Lassen wir das mal an dieser Stelle und gehen doch vielleicht lieber nochmal in was Lustiges, ja, wie sich so eine Gerechtigkeitssensitivität halt auch zeigen kann. Beispielsweise, wenn du dafür verantwortlich bist, irgendwelche Sachen aufzuteilen. Wenn du zum Beispiel auch ein Getränk einschenken musst für mehrere Personen. Wenn du Kuchenstücke schneiden musst und so weiter. Dann wird das so minutiös abgewogen, ja, damit auch jede Person genau das Gleiche bekommt. Und ich muss da auch wirklich auf den Millimeter genau, muss ich das mir angucken und abschätzen. Und ich halte die Gläser dann halt auch gegeneinander und so, dass halt wirklich nirgendwo ein Millimeter zu viel oder zu wenig drin ist. Und das wäre halt jetzt zum Beispiel so ein kleines witziges Beispiel der Gerechtigkeitssensitivität. Und da fällt mir doch just noch ein Ding ein, warum ich auch so Gerechtigkeit so liebe. Ne? Man könnte sich jetzt streiten, so Henne-Ei-Problem, ne? Habe ich Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit geliebt aufgrund meiner Gerechtigkeitssensitivität? Oder hat die sich erst ausgebildet, weil ich Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit im Grundschulalter geguckt habe? Und ist meine Lieblingsfarbe unter anderem lila und mein Special Interest, weil Goliath lila war? Ja, definitiv. Jedenfalls Gerechtigkeitssensitivität, ja, treibt ja auch mich an, ne? Deswegen mache ich ja auch die Aufklärung, weil ich es einfach unfair finde, dass Frauen so lange fehldiagnostiziert werden, nicht richtig gesehen werden und so weiter. Ich hatte gerade erst auch wieder ein Video gesehen, wo eine Content Creatorin gesagt hat, so, die kriegt so viele Zuschriften so von wegen so, ja, ich wurde in der Diagnostik gar nicht richtig angeguckt oder Es gab einen Fragebogen, aber nur ein 20-Minuten-Interview und halt meine Auswertung beim Konzentrationstest war zu gut, sodass ich die Diagnose am Ende nicht bekommen habe und so. Und ich denke mir auch so, boah, das ist so ein Bullshit, ne? Also das ist dann halt auch keine richtige umfassende Diagnostik, meines Erachtens nach, ja? Also wenn das auch so fix alles geht. Und was halt einfach immer unglaublich wichtig ist, ist das Thema Masking. Und deswegen sage ich ja halt auch, eigentlich müsste man sich vorher, vor der Diagnostik, schon eingehend mit dem Thema Masking beschäftigen. Ne? Oder man müsste vor der Diagnostik irgendwie wenigstens einen kleinen Leitfaden oder ein Manual bekommen, wo darüber ganz kurz aufgeklärt wird, sodass man halt erstmal auch so in die Reflexion geht. Weil man ja einfach so, so viele Verhaltensweisen und Kompensationsstrategien sich über das Leben angelernt hat, die für einen dann einfach normal sind und die man vielleicht dann auch in der Diagnostik so gar nicht benennt, weil wenn man gar nicht weiß, dass das eine Kompensationsstrategie ist oder dass man halt maskiert, so dann kann man das ja auch gar nicht kommunizieren. Überraschung. Oh, und da fällt mir noch ein anderes Thema ein. Ich wurde ja letztens mal wieder so ein bisschen verrissen, fand ich sehr witzig. Und zwar, ich hatte ja zur Leipziger Buchmesse, habe ich einer Journalistin ein Interview gegeben von der Süddeutschen Zeitung. Und das wurde dann, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, von einer Social-Media-Seite eines Vereins wurden dann halt meine Zitate direkt unter die Lupe genommen. Ne? Und ich glaube, die haben den Zeitungsartikel, gestartet mit meinem ersten Zitat, dass ich halt sage, die meisten Psychiater, wirklich männlich, das ist mir hier wichtig, die Betonung, haben keine Ahnung von ADHS. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, halt auch gesagt, haben keine Ahnung, wie ein ADHS-Gehirn funktioniert. Und was ich da auch wieder sehr schön fand, ne, also mir wurde das nicht zugeschickt oder irgendjemand hat mir jetzt nicht irgendwie geschrieben, so, hey, Kati, die sind hier blöd, ziehen hier im Internet über dich her und so, sondern ich habe es tatsächlich durch Zufall, wegen meiner eigenen Recherche bin ich drauf gekommen, da hat nämlich dann eine Followerin unter diesem Beitrag halt kommentiert und hat halt auch gesagt, so, ey, also, dass sie hier eine unpräzise Aussage von ihr so zerreißt, das geht halt gar nicht, ist total unseriös und unprofessionell und habe ich mich auch richtig gefreut, ne, also, Grüße gehen raus. Aber das ist ja wie vor ein paar Jahren, wo ich auch so negativ geframed wurde, als ich ja ein Video, so Aufklärungsvideo über die ADHS-Paralyse gemacht habe. Ja, ADHS-Paralyse ist kein diagnostisches Kriterium, aber es ist die Exekutivdysfunktion. Das ist, ja, das ist einfach ein Begriff aus unserer Community, das ist eine Metapher, um das Gefühl einfach besser zu beschreiben, weil wir ja dann wirklich manchmal nicht von der Couch hochkommen. So, und genauso sage ich halt, das ADHS-Gehirn. Natürlich gibt es kein ADHS-Gehirn, da denke ich mir so, oh, denkt, also macht ihr das mit Absicht oder könnt ihr wirklich nur von der Tapete bis zur Wand denken, so, hä, was los? Denn ja, auch das ist eine Metapher. Und ich habe halt einfach sehr, sehr viel Hintergrundwissen auch in Bezug auf kognitive Verhaltenstherapie und neurolinguistisches Programmieren. Und das ist zum Beispiel halt auch einfach eine Methode, die beispielsweise auch im Coaching und so weiter mit weitergegeben wird, dass man bestimmte Anteile zum Beispiel halt von sich personifiziert oder halt einfach, ich sage jetzt mal so, abkapselt. Ne? Weil ich sage ja zwar, oder ich bin ja eigentlich Verfechterin der Identity First Language, ne? Also ich sage ja zum Beispiel halt auch eher, ich bin autistisch, ne, und ich bin ADHS-neurodivergent, als dass ich sage, ich habe Autismus und ich habe ADHS, weil ich kann das nicht von mir trennen. Das färbt mein ganzes Wesen und man kann das einfach, also es ist kein fucking Accessoire, ja. Gleichzeitig hilft es aber, dass man bei bestimmten, ja, einfach Verhaltensweisen, wo man einfach mal keine Kontrolle drüber hat, weil das Gehirn einfach so funktioniert, wie es funktionieren möchte, dass man das halt einfach mal von sich kurzzeitig abkapselt und sagt so, ja, mein ADHS-Gehirn, das hat mal wieder die impulsive Entscheidung getroffen oder mein Autismus hat jetzt irgendwie dieses und jenes Bedürfnis und ich muss halt gucken, wie ich das halt befriedigen kann, ne? Aber dann habe ich viel mehr Macht, als wenn ich halt sage, so, ja, ich habe halt ADHS, ich habe eine chronische Krankheit, ich habe eine Störung, ich habe eine Entwicklungsstörung und ich bin dem komplett ausgeliefert, ne? Sondern ich kann ja was an meinem Zustand ändern. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, für die manchen schwerer, für die anderen einfacher. Ne? Hat natürlich, wie du weißt, auch immer viel mit Geld zu tun und den finanziellen Ressourcen und generell auch anderen Privilegien. Aber mit Geld kann man halt einfach sehr, sehr viel schon, ja, einfach kompensieren. Und deswegen gibt es ja halt auch einfach in den ganzen Kreisen, wo die Leute einfach wohlhabender sind, die müssen sich ja dann halt nicht mit ADHS diagnostizieren lassen, weil die können easy peasy sich dann halt als Scanner-Persönlichkeit oder halt eben als hochsensibel identifizieren, labeln und dann suchen sie sich halt einfach, ja, private Therapie oder einen Coach für Persönlichkeitsentwicklung, für Traumatherapie, Trauma-Coaching und so weiter. Gibt's heutzutage alle, gibt's heutzutage alles, kannst du dir alles kaufen, ja? Musst du gar nicht diesen langen, beschwerlichen Weg auf dich nehmen, irgendwie eine passende Therapeutin oder Therapeuten zu finden, sondern da legst du einfach mal ein paar 100 oder 1.000 Euro auf den Tisch und dann kriegst du auch ein wunderbares Trauma-Coaching, was dich da halt auch aus deinen Mustern befreit. Aber wie gesagt, das ist halt einfach für viele, viele neurodivergente Menschen eine große Barriere und große Hürde, weil, Überraschung, nicht jeder hat dieses Budget von mehreren 100 oder 1.000 Euro für die, also vor allem 1.000, ne? Also wenn man halt auch dann langfristig daran arbeiten muss, ja, hat halt einfach nicht dieses Budget. Und deswegen kickt da wieder rum und so schließt sich der Kreis, kickt da meine Gerechtigkeitssensitivität, ne, weil ich mir denke, so, das, dieses ganze System und, ne, und dann Frauen werden halt nicht erkannt und dann müssen die weiter jahrelang halt leiden und haben weiterhin dieses Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich habe ja hier schwarz auf weiß, dass ja ADHS gar nicht vorliegt. Ne, habe ich mir ja anscheinend eingebildet. Ich bin ja anscheinend einfach nur blöd und dumm und faul und kann nichts. Ne? Also es liegt halt an mir. Und ja, was mache ich denn damit? So, aber dann ist man halt am Ende schon so desillusioniert und demotiviert, dass man ja wiederum auch gar keine Kraft hat, sich weiter mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber wenn ich dann sage, so, ey, es ist, also wie gesagt, ich hab da jetzt auch nicht die Endlösung schon, ne? Und vor allem halt nicht, wie wir das halt auch gesamtgesellschaftlich halt machen könnten. Aber wenn es einfach einen einfachen Zugang gäbe, so zu sagen, hey, okay, bist du hochmaskierend, irgendwo in irgendeine Richtung neurodivergent, dann kannst du auf jeden Fall selber dir schon helfen mit auch kleinen Anpassungen im Leben, einfach auch zu lernen, welche Strategien es gibt und so weiter. Und ja, jetzt bin ich auch schon wieder voll abgekommen. Nee, das war schon alles ganz schlau, was ich gesagt habe. Und aber ich bin jetzt auch schon wieder fast bei 30 Minuten und du weißt es zwar nicht, aber bei mir ist es gleich um 12 und ich sollte vielleicht mal jetzt speichern und dann schneiden und dann ins Bett gehen. So, aber bevor ich beende, habe ich noch was für dich. Ne, ich habe es schon in der letzten Folge ganz kurz erwähnt, nochmal am Ende. Und zwar habe ich ja am 19.04., da halte ich ein Webinar ab. Und zwar navigiere deine Neurodivergenz. Und da möchte ich dich herzlich einladen. Ich habe einen Link in den Shownotes, da kannst du dich anmelden. Das wird richtig, richtig cool. Also wie gesagt, 19.04., das ist ein Sonntag, da treffen wir uns Vormittag um 10 in Zoom. Ich habe richtig, richtig coole Sachen mit dabei. Einmal auch nochmal meinen Kanarienvogeltest, ja, falls du den noch nicht gemacht hast. Ja, also einige wenige, die zum Beispiel auch schon meinen Newsletter haben und so, die haben sich den schon angucken können. Und eine Followerin hat mir ja schon geschrieben, so, ja, ich bin definitiv ein Kanarienpinguin, fand ich sehr, sehr cool. Aber ich habe auch Premiere eines neuen Selbstevaluierungstests, denn ich habe meine Löwen- und Geparden-Metapher nochmal weiterentwickelt und es ist halt einfach so genial, das ist so cool und es hat so Spaß gemacht, halt auch den zu entwickeln, ne, weil der halt einfach so on point ist. Und nein, keine Angst, weil ich habe heute erst die Nachricht bekommen von einem Mann so, ja, ist das Webinar, aber hoffentlich nicht nur für Frauen. Nein, keine Angst, es ist wirklich jegliches Geschlecht ist auch herzlich eingeladen. So, ja, natürlich werde ich halt auch mal kurz auf ein paar Studienlagen, ich sage jetzt mal bezüglich Frauen eingehen, weil es halt einfach wichtig ist und du weißt, meine Gerechtigkeitssensitivität, mein Fokus, meine Mission und Vision, da vor allem halt auch Frauen zu empowern und da zu zeigen, so, ey, du bist nicht kaputt oder gestört, so, du funktionierst halt einfach nur anders. Und es können halt alle teilnehmen, die Bock drauf haben, so. Und das wird echt, echt toll. Ja, ich packe dir, wie gesagt, den Link in die Shownotes. Dann sehen wir uns am Sonntag. Oder wenn du keine Zeit hast, wirst du mich auf Social Media sehen. Oder dann in der nächsten Folge hören. Also bis dann.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social Media Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.